Baby Gut Business, das Social Media Marketing Special. Ob Privatnutzer, Creator oder Business. Was du über Instagram, LinkedIn, Facebook und Co. wissen solltest. Algorithmen, Funktionen, Innovation, Nutzerschutz. Die wichtigsten Fragen gestellt an Sprecher der Plattform. Von und mit Ann-Kathrin Schmitz.
LinkedIn? Das ist doch nur für Leute, die gerade einen Job suchen, oder? Ich versuche mal mit dem häufigsten Vorurteil gegenüber der Business-Plattform unserer Gegenwart aufzuräumen und das in einem Social-Media-Marketing-Spezial. Ja, im Jahr werden über 100 Millionen Bewerbungen über LinkedIn verschickt auf 14 Millionen ausgeschriebene Jobs. Nichtsdestotrotz ist LinkedIn schon lange nicht mehr nur ein Netzwerk, über das man sich auf einen neuen Job bewerben kann oder Jobs finden kann, gehadhuntet wird und etc. LinkedIn, und das könnt ihr mal selber ausprobieren vielleicht jetzt gleich, ist häufig auch das erste Suchergebnis bei Google, wenn ihr Personen sucht mit Vor- und Nachnamen. Das heißt, alleine das sollte euch Anreiz genug bieten, spätestens vor dem nächsten Bewerbungsgespräch oder Jobwechsel mal euer LinkedIn-Profil aufzupolieren. Tipps für das perfekte LinkedIn-Profil inklusive Foto, Tipps fürs digitale Networking und eine Antwort auf die Frage, ob LinkedIn auf jeder Karrierestufe eigentlich schon Sinn macht und für wen es überhaupt Sinn macht, dort aktiv zu sein. Das habe ich unter anderem mit Selena Gabbard besprochen. Mittlerweile ist LinkedIn aber auch zu einem florierenden sozialen Netzwerk geworden. Das heißt, es gibt Influencer-Personen, denen man folgen kann und sogar den Begriff Corporate Influencing, der mit Sicherheit durch diese Plattform mitgeprägt wurde. Was das ist, für welche Marken das irgendwie Sinn macht und warum auch Unternehmen transparenter und aktiver auf der Plattform sein sollten, das erfahrt ihr im folgenden Interview. Viel Spaß dabei. Diese Folge wird präsentiert von NordVPN. Wer sich jetzt fragt, NordVPN, was ist das denn? Vielleicht muss ich ganz kurz den Begriff VPN nochmal erläutern. VPN steht für Virtual Private Network und ist letztendlich eine Netzwerkverbindung, die von unbeteiligten Dritten nicht nachvollziehbar oder einsehbar ist. Das heißt, ihr surft also über diese Verbindung komplett anonym im Netz. Warum sollte man das nutzen? Ein Use Case ist zum Beispiel, ihr seid im Ausland und wollt zum Beispiel einen deutschen Fernsehsender schauen übers Internet oder Netflix gucken. Manche Seiten sind nämlich im Ausland gesperrt und nicht abrufbar, vor allem bei solchen Streamingdiensten. Dann könnt ihr praktisch über einen sogenannten VPN-Zugang trotzdem zuschauen und der verschlüsselt praktisch, wo ihr herkommt. Anonymes Surfen im Internet wird für viele auch immer wichtiger. Keiner will eigentlich wirklich mehr Spuren im Netz hinterlassen und seine Daten preisgeben. Und NordVPN ist sozusagen der bekannteste und größte und beste Anbieter, überall Testsieger und zeichnet sich vor allem durch seine superschnelle Geschwindigkeit aus, was ja auch nicht unwichtig ist, wenn man was streamen möchte. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, den Summer Deal zu beachten. Ihr bekommt auf das 2-Jahres-Abo 4 Monate geschenkt und müsst dann nur 2,54 Euro im Monat zahlen mit dem Code BGB, also Bertha Gustav Bertha, unter www.nordvpn.com/BGB. Ihr könnt euch den Zugang auch mit 6 weiteren Leuten teilen, also 6 Geräte könnt ihr gleichzeitig verbinden und ja. Dann geht es jetzt los mit der Folge. Viel Spaß. Ja, liebe Selena, ich freue mich sehr. Ein Social Media Marketing Spezial zu LinkedIn war tatsächlich highly requested. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an.
Sehr gerne.
LinkedIn, das ist doch nur was für Menschen, die gerade einen Job suchen. Wie oft hast du das schon gehört?
Ich höre es tatsächlich gar nicht mehr so oft, aber weißt du, auch eigentlich selbst verschuldet oder eine bewusste Entscheidung, weil bis vor 2 Jahren haben wir ja auch vorwiegend über Jobs auf LinkedIn gesprochen. Ich weiß, es war eine unserer ersten dedizierten TV-Kampagnen, der smarte Weg zum neuen Job, LinkedIn. Und die haben wir 2 Jahre gefahren, ne? TV, out of home und auch, wie gesagt, bewusst gewählt, weil einfache Message und es ist einfach auch etwas, für das wir noch vor ein paar Jahren gar nicht so bekannt waren. Und jetzt sind wir für Jobs bekannt, aber seit 1,5 Jahren, kurz vor Corona, haben wir auch angefangen, über Netzwerken zu sprechen und über LinkedIn Learning, Weiterbildung auf LinkedIn, um einfach so die ganze Vielfalt von LinkedIn darzustellen. Und seitdem höre ich das Thema Jobs nicht mehr ganz so oft.
Ja, jetzt ist LinkedIn tatsächlich ja eine relativ alte Plattform, würde ich schon fast behaupten. LinkedIn gibt es seit Mai 2003, habe ich mal so recherchiert, und hat 800 Millionen User aktuell. Die meisten kommen witzigerweise aus den USA, Indien und China, was ich extrem spannend fand, weil die meisten sozialen Netzwerke, die so innerhalb von Europa und dem ganzen westlichen Raum irgendwie populär sind, eigentlich in China gebannt sind. LinkedIn nicht, in der Tat, und ist aber auch in 200 weiteren Ländern verfügbar. Seit wann hast du denn ein LinkedIn-Profil?
Gute Frage. Ich war recht früh auf LinkedIn. Ich glaube 2009, als wir in deutscher Sprache verfügbar waren. 2010 bin ich eingestiegen, ja. Bestimmt also über 10 Jahre auf jeden Fall.
Wow. Ich glaube, ich erst seit 5 Jahren oder so. Oder sogar weniger. Weil ich bin auch eher so Team, ich bin zum Netzwerken dazu gestoßen dann, als das Thema dann in auch kommunikativ in den Mittelpunkt gestellt wurde, so ein bisschen. Beziehungsweise als ich irgendwie die Vorteile davon im ja, beruflichen Alltag gemerkt habe und auch genutzt habe. Jetzt musst du vielleicht noch einmal dich so ein bisschen vorstellen, was ist denn eigentlich dein Jobtitel? Das haben wir noch gar nicht.
Also ich bin Selina und ich bin verantwortlich für die Marketing- und Brandkommunikation im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und die Schweiz für LinkedIn.
Wie bist du denn zu LinkedIn gekommen? Also was hat dich persönlich, sage ich mal, an der Plattform begeistert, dass du gesagt hast, da will ich arbeiten?
Tatsächlich auch über mein Netzwerk und gar nicht mal ein direkter Kontakt von mir, sondern ein Kontakt von einem Kontakt von einem Kontakt. Also Leute, die jemanden kennen. Und die Person hat jemanden angesprochen, der mich sehr gut kannte, hat gemeint, du, bei LinkedIn gibt es eine freie Position als Marketingleiterin und allerdings befristet für eine Elternurlaubvertretung. Und ich war schon angefixt bei dem Namen LinkedIn, weil ich unbedingt, ich war damals bei Sky für eine Tech-Company arbeiten wollte. Und da gab es natürlich jetzt einige auf der Liste, nicht nur LinkedIn, aber die wenigsten haben ein Office in München. Und das hat LinkedIn und deswegen ganz pragmatisch war das schon mal sehr spannend. Die befristete Stelle war natürlich ein Risiko, aus Sky wegzugehen. Aber als ich dann in den Bewerbungsprozess eingetreten bin und ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Interviews gehabt, aber das war wirklich mehr wie kennenlernen, die Kultur kennenlernen, das war ein Austausch auf Augenhöhe und ich war nach jedem Gespräch einfach mehr und mehr fasziniert und da war mir klar, also diese Erfahrung, die muss ich machen, da will ich hin, auch wenn es nur für ein Jahr ist und dann hat sich sowieso alles zum Guten gewendet und ich bin jetzt 4 Jahre bei LinkedIn und habe die Position behalten. Meine Vorgängerin ist zu Google nach Hamburg, also auch sie ist hat für sich eine tolle Wahl getroffen und ja, von daher, also super Entscheidung, immer noch im Nachhinein, sage ich mir immer.
Es ist so interessant, irgendwann tauschen diese Plattformen die guten Leute nur noch so untereinander weg, habe ich das Gefühl. Einmal bei so einem Tech-Giganten immer dabei. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, das Büro, dieser Standort an sich oder dieser fixe Standort in München, der war für dich tatsächlich dann ein ausschlaggebendes Kriterium, um bei LinkedIn zu arbeiten. Jetzt hat sich ja in den letzten 1,5 Jahren ein bisschen was verändert. Gehst du noch ins Büro oder wie arbeitet ihr aktuell bei LinkedIn? Also gibt es schon irgendwelche New Work-Ansätze, die das Ganze, weiß ich nicht, total dezentral machen?
Also New Work, würde ich jetzt mal so ganz unverschämt behaupten, haben wir tatsächlich schon immer gelebt. Also ich hatte immer die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Schon alleine meine Chefin sitzt in London, ihre Chefin in San Francisco und das Team von meiner Chefin ist in 8 Ländern verstreut. Also wir hatten sowieso nicht die Möglichkeit, uns tagtäglich zu sehen. Daher auch die Flexible Work Policy. Insofern hat sich für mich nicht so viel geändert, außer dass ich sehr gerne ins Büro gegangen bin. Wir haben einfach auch ein schönes Büro hier in München und auch in Berlin mitten in der Sendlinger Straße im 5. Stock unterm Dach. Jetzt haben wir auch eine Dachterrasse dazu bekommen in der Corona-Zeit, die ich jetzt noch gar nicht gesehen habe. Aber das ist natürlich immer ein Anreiz für mich gewesen. Auf der anderen Seite habe ich die letzten 1,5 Jahre, ich habe eine Tochter, ich habe 3 Stiefkinder, ich habe 2 Katzen, einen Hund. Es ist schon auch wahnsinnig entlastend, dass ich jetzt mein Leben halt anders gestalten kann. Und was vorher wirklich eine Shitshow war, morgens die Kinder wegzubringen und abzuholen, zum Sport zu fahren, ist halt jetzt mega entspannt. Und jetzt suche ich mir die Tage. Und das ist auch die Zukunftsmusik, wo es hingeht. Wir werden auch zusammen mit meinem Team uns Tage definieren, in denen wir uns im Office treffen. Es muss auch nicht den ganzen Tag sein, es sind dann bestimmte Workshops oder Meetings oder mal ein Mittagessen und der Rest ist komplett flexibel einteilbar. Also das haben wir eh schon beschlossen, dass es so sein wird. Das Büro hat jetzt gerade seit 2 Wochen wieder geöffnet, aber nur für 30% der Mitarbeiter, eben auch noch durch die Abstandsregelungen bedingt. Und wir schätzen, dass wir, ja, also wenn alles gut läuft, ne, dann denke ich, dass wir im Oktober, November wieder für eine größere Anzahl an Mitarbeiter aufmachen werden.
Lass uns mal ein bisschen tiefer in die Plattform reingehen. Ich habe im Vorfeld mir auch mal ein paar Zahlen organisiert und die meisten LinkedIn-Nutzerinnen sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Das macht so 60%, glaube ich, der Gesamtnutzerschaft aus. Quelle Hootsuite. Warum macht es denn deiner Meinung nach irgendwie trotzdem auf jeder Karrierestufe Sinn, sein LinkedIn-Profil, ja, überhaupt eins anzulegen und dann dementsprechend auch zu pflegen?
Ja, also das ist schon mal, Ann-Kathrin, das ist eine super Statistik, die du gefunden hast und da sind wir auch sehr stolz drauf, weil wir gerade in den letzten 2 Jahren nur die junge Zielgruppe zwischen 18 und 32 adressiert haben und ich bin wirklich sehr froh, dass es auch Früchte zeigt und wir uns als Plattform einfach ja eine jüngere Zielgruppe gewonnen haben. Auch das, wenn du überlegst, sah vor 5, 6 Jahren echt noch anders aus, ne? Da hat LinkedIn noch so eine Markenwahrnehmung gehabt von ja, die seniorigen, erfolgreichen Menschen auf LinkedIn. Ne? Du musst erst 20 Jahre Berufserfahrung haben, damit dein Profil irgendwie schick aussieht. Und ich glaube, da konnten wir schon gute Arbeit leisten, dass es eben nicht so ist. Denn ich finde, du solltest dir ein Netzwerk aufbauen, bevor du es brauchst. Ja, also am besten schon als Student. Denn wenn du dann wirklich mal einen Job suchst und erst dann anfängst, Menschen zu kontaktieren, ich glaube, da haben wir genau das Phänomen, vor dem sich so viele fürchten, was wir oft hören, wenn wir mit Studenten sprechen. Ja, ich will kein Bittsteller sein, ich möchte nicht, dass Menschen mir einen Gefallen tun, ich traue mich nicht zu fragen. Und ich glaube, das ist total nachvollziehbar. Aber wenn du deine Kontakte pflegst und das muss ja auch kein Riesennetzwerk sein, ne? Mal ganz ehrlich, also wie viel nahe Kontakte hast du in deinem beruflichen Umfeld? Ja, wenn das 10 gute Kontakte sind, die du wirklich bei um Rat fragen kannst, die du bei Jobthemen adressieren kannst, dann ist es schon wirklich eine Wahnsinnserrungenschaft. Also das Thema Netzwerk aufzubauen, bevor man es braucht, finde ich ganz wichtig für Studenten. Und wenn ich mich an meine Zeit erinnere, du lernst ja so viele Leute kennen, ne? Also angefangen bei deinen Profs, deinen Kommilitonen. Du hast eigentlich schon ein Wahnsinnsnetzwerk. Also gerade die junge Generation, die netzwerkt ja eigentlich, es ist ja in der DNA. Meine Tochter zum Beispiel, sie ist 11 und netzwerkst, seit sie in der Kita ist, mit 12 Monaten. Und hat jetzt mit 11 Jahren, ganz ehrlich, einen größeren Freundeskreis, Netzwerk, als ich mit 47.
Das ist so interessant. Ich glaube, eine andere Generation ist da vielleicht auch schon viel affiner als wir. Ich bin ja eigentlich auch noch so ein bisschen mit einem Bein in der analogen Welt groß geworden. Und ich kann auch wirklich Studentinnen empfehlen, sich einfach schon mit Kommilitonen zu vernetzen und mit Professoren. Und vielleicht hat man ja auch mal einen coolen Gastdozenten oder eine Gastdozentin. Also ich würde sowieso immer, egal welche Menschen ich wo begegne, den ich, glaube ich, auch irgendwie beruflich spannend finde, einfach mal sofort bei LinkedIn suchen und mich zu versuchen zu vernetzen auf jeden Fall. Das hat für mich während des Studiums eigentlich schon ganz gut geklappt, muss ich sagen. Und wir hatten halt Gastdozenten, ich habe Unternehmenskommunikation und Journalismus studiert, dann von BuzzFeed und so weiter. Und ich bin ja in der Branche geblieben. Das heißt, also das wird wahrscheinlich auch bei den meisten Studentinnen der Fall sein. Ja, also es kann auf jeden Fall nicht schaden, kann ich als persönlichen Tipp irgendwie so ein bisschen mitgeben. Selena, hast du denn vielleicht so 3 Top-Tipps für EinsteigerInnen, die vielleicht noch gar kein Profil haben jetzt und die irgendwie sich jetzt dazu animiert fühlen, sich mal eins anzulegen?
Ja, total gerne. Also ich meine, alles startet mit einem guten Profil und das ist auch relativ unaufwendig angelegt. Da kann man immer mal wieder, nachdem man die ersten Schritte gemacht hat, das Profil dann nochmal feintunen und ergänzen. Aber ganz wichtig ist natürlich das Profilfoto. Damit wirst du 40 Mal mehr gefunden oder hast 40 Mal mehr Aufrufe als ohne Profilfoto. Und dann auch ganz wichtig, was im deutschsprachigen Raum ein Feld, das gar nicht so häufig ausgefüllt wird, ist die Zusammenfassung direkt unterm Profil. Also, dass du es schaffst, in 3 bis 5 Sätzen maximal darzustellen, was du bisher schon gemacht hast, was sind deine Stärken, am besten auch in der Ich-Form, also nicht in der dritten Person. Und das so nahbar wie möglich zu gestalten. Wird gar nicht so häufig genutzt, ist aber wirklich nochmal so ein USP, der auch die Auffindbarkeit und die Sichtbarkeit eben erhöht. Und zum Thema Netzwerken ist noch mir ganz wichtig, weil wenn du dann auf LinkedIn bist, was machst du dann? Ne? Also wir helfen dir natürlich mit Kontaktvorschlägen. Du hast deine eigenen Kontakte, die du auf LinkedIn dann eben auch findest. Und auch beim Anschreiben von Kontakten sagen wir immer, wenn du diese Person nicht kennst, spendier 2, 3 Sätze, warum du dich connecten möchtest und warum dir das Profil aufgefallen ist. Die Chance, dass die andere Person deinen Kontakt annimmt, ist dann einfach deutlich, deutlich größer. Und ich finde einen Tipp, der ist gar nicht von mir, sondern von Mike Sansone, wenn ich das richtig ausspreche, ganz guter Social-Media-Berater, der diese 70-20-10 Networking-Regel aufgestellt hat. Und ich finde, die trifft es wirklich
auf den Punkt. Die musst du uns jetzt erklären.
Sehr gerne, weil die trifft es wirklich auf den Punkt. Da halte ich mich auch dran. Also 70% der Zeit solltest du nutzen, anderen zu helfen. 20% dich selbst zu präsentieren und 10% um Hilfe in Anspruch zu, von anderen in Anspruch zu nehmen. Also, dass du auch andere natürlich, wenn du so viel auch investierst in dein Netzwerk, dich auch traust, mal um einen Job zu bitten. Ja, das ist natürlich die größte Hürde. Oder um Gefallen, um einen Rat, um Zeit. Ja, also ich werde so oft angefragt, kann ich eine halbe Stunde mal mit dir haben? Ich habe Lust oder ich habe Interesse, mich zu einem bestimmten Thema mit dir auszutauschen. Und wenn es mir ausgeht, ich versuche immer, das einzurichten, weil das ist das Mindeste, was ich geben kann, ist meine Zeit und ja, meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe.
Wie sieht denn, und das werde ich immer so häufig gefragt, ein gutes LinkedIn-Profilbild aus? Ist das dieses klassische, und ich denke so ein bisschen an meine Zeit, in der ich mich viel beworben habe, weil ich bin Generation Praktikum, ich habe extrem viele Praktika gemacht und ich habe dann immer so super konservative, spießige Outfits angezogen, bin in Köln zum Fotografen gerannt, der damit geworben hat, dass er die besten Bewerbungsbilder macht, weil ja, da schon relativ klar war, da haben wir die noch eingeklebt in Mappen und dann irgendwie verschickt. Da war noch nichts mit LinkedIn und digitaler Bewerbung und so weiter. Das wollten die Unternehmen gar nicht haben. Und habe dann wirklich diese kleinen Bildchen ausgeschnitten und in Schwarz-Weiß auf diesen Lebenslauf geklebt. Wie ist das denn jetzt bei LinkedIn? Wie sieht so ein richtig gutes Profilbild aus? Hat sich bestimmt auch einiges getan.
Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich glaube, mein erstes Profilbild war auch noch eher das professionelle Passfoto, also das Business-Passfoto. Und inzwischen sehe ich das auch lockerer. Und da gibt es ja auch schon schöne Beispiele. Also der professionelle Kontext, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Kein Urlaubsfoto. Auf der anderen Seite auch ein Bild, auf dem du noch zu erkennen bist. Ne? Es gibt ja so die klassischen Business-Fotos, wo man kaum erkennt, wenn man mich im richtigen Leben treffen würde, dass ich das bin. Also davon bin ich total abgekommen, sondern mein Rat ist ja immer, sich so natürlich wie möglich darzustellen. Und es gibt auch diesen schönen Post vor ein paar Monaten, ich glaube, es war von einer HR-Beraterin sogar, die gesagt hat, die hatte auch ein sehr konservatives Profilbild auf LinkedIn und hat es dann geändert in ein typisches Corona-Working-from-Home-Profilbild. Ne? Hoodie, nasse Haare, wie oft sitze ich morgens die ersten Stunden mit nassen Haaren, ne, vor den Videokonferenzen. Und so hat sie sich fotografiert, daraus auch einen Post gemacht und gemeint, hey, warum soll ich mich eigentlich so darstellen, wie ich im Moment gar nicht arbeite? Das kommt dem Ganzen viel näher. Hoodie, nasse Haare. Und der Post ging durch die Decke und hat so eine Diskussion auch ausgelöst, was ist wirklich ein gutes Profilfoto und daher komme ich drauf, ne? So natürlich wie möglich.
Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Feature, was vielleicht nicht ganz unrelevant ist, und zwar den Premium-Account. Ab wann lohnt sich das?
Der beste Vorteil von Premium ist für mich die LinkedIn-Learning-Kurse, die ich eben darüber dann auch mir anschauen kann. Und das ist für mich eigentlich der Value-Add schlechthin. Du kannst natürlich aber auch mit einem Premium-Account In-Mail-Messages verschicken, also auch an Menschen außerhalb deines bestehenden Netzwerks, damit du mit diesen Menschen in Kontakt treten kannst. Du kannst sehen, wer auf dein dein Profil war, wer sich für dich interessiert und hast, wenn du dich bewirbst, einige mehr Stats. Also wie rankst du, wenn du dich über LinkedIn auf einen Job bewirbst mit den anderen Bewerbern, die sich über LinkedIn beworben haben. Du hast ein paar mehr Infos.
Das ist aber schon interessant.
Das ist super interessant, absolut.
Deswegen deswegen empfehle
ich auch immer, LinkedIn Premium macht total Sinn, wenn du auf Jobsuche bist. Also in der Zeit würde ich mir auf jeden Fall Premium gönnen. Und ansonsten bin ich auch ganz ehrlich, die meisten Funktionen bieten wir kostenfrei und stehen kostenfrei zur Verfügung unseren Mitgliedern. Deshalb Jobsuche ja und LinkedIn Learning Kurse. Das sind so für mich die zwei Punkte.
Klingt super. Fun Fact am Rande. Im Oktober 2020 waren 14 Millionen Jobs auf LinkedIn gelistet und es wurden über 100 Millionen Bewerbungen pro Monat über LinkedIn an Unternehmen verschickt. Fand ich auch ganz spannend. Quelle ist tatsächlich LinkedIn. Gibt es eine Quote, die dir persönlich bekannt ist, wie viele Menschen durch LinkedIn dann wirklich einen neuen Job gefunden haben?
Ja.
Eine offizielle Zahl?
Ja, natürlich, das tracken wir natürlich und ich musste immer schmunzeln, weil es sich so ein bisschen anhört wie bei einer Dating-Plattform. Aber tatsächlich finden jede Minute 3 Menschen einen Job auf LinkedIn. Also pro Minute 3 Menschen. Und das finde ich schon, da kannst du mal sehen, also was für eine Power diese Plattform inzwischen hat. Oder eine andere Stat, die ich auch ganz, ganz gut finde, 55 Bewerbungen werden pro Sekunde auf LinkedIn eingereicht.
Das ist echt eine beeindruckende Zahl. Also ich kann das aus meinem direkten Umfeld bestätigen. Ich habe schon sehr, sehr, sehr gute Jobs über LinkedIn weggehen sehen praktisch. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Was ist denn mit Kommentaren beziehungsweise Nachrichten, die unangemessen sind? Also Hasskommentare generell und Hetze im Netz sind ja eigentlich nahezu auf allen Plattformen ein Problem und sind mit Sicherheit auch irgendwie schon bei LinkedIn angekommen. Das bringt halt immer eine sehr hohe Nutzerzahl am Ende auch die Schattenseiten so mit sich. Gibt es hier irgendwie, ja, wenn es zu sexistischen Nachrichten kommt, wenn es zu unangemessenen Inhalten kommt und so weiter, was habe ich als NutzerIn vor allem vielleicht auch für Möglichkeiten, mich da zu schützen, zu wehren, zu melden?
Ja, da haben wir nochmal unsere Community-Richtlinien geändert, also deutlich verschärft und sind auch deutlich klarer geworden, was wir blocken, was wir auf jeden Fall von der Plattform nehmen, was gemeldet werden muss, was wir selbst auch durch KI-Lösungen finden würden. Aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass unsere Mitglieder uns Kommentare oder genau wie du gesagt hast, ja, wenn sich unsere NutzerInnen auf unangemessene Weise angesprochen fühlen, dass sie uns das melden. Und das ist super, super einfach. Also bei jedem Kommentar, bei jedem Post hast du in der rechten Ecke oben 3 Punkte, auf die klickst du und dann kannst du den Beitrag melden. Und du wirst dann im Nachgang auch informiert, schrittweise, was mit dem Beitrag passiert ist. Und das funktioniert auch sehr schnell. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir da richtig Speed drauf bekommen haben. Und ich glaube, wir zwei müssen uns nicht darüber, wir sind uns einig, also sowas geht einfach gar nicht. Ich möchte auf gar keiner Plattform, weder auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn schon gar nicht, auf irgendeine Art und Weise angesprochen werden, die nichts mit Business zu tun hat. Und selbst bei Facebook stört es mich, wenn ich eine Nachricht bekomme, eine Direct Message irgendwie, schöne Augen. Also auch den blocke ich sofort. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und deswegen ist es auch wichtig für uns als Unternehmen, dass wir eine sichere Plattform schaffen, auf der ich mich austauschen kann, auf der ich mich so zeigen kann, wie ich bin, mein professionelles Ich und mein berufliches Ich. Und von daher glaube ich, dass das inzwischen fühlen wir uns mit den Lösungen ganz wohl.
Jetzt ist es ja immer populärer praktisch geworden, dass auch sich sogenannte InfluencerInnen auf LinkedIn ausbilden. Also ich habe schon gesagt, die heißen da ein wenig anders. Das sind dann die Voices auf LinkedIn. Die haben natürlich dann irgendwie aufgrund ihrer hohen Followerzahl auch eine sehr hohe Reichweite und so weiter. Und wenn wir kurz bei diesem Thema oder bei diesem etwas unangenehmeren Plattformthema, sage ich immer, bleiben, gibt es denn irgendwie oder war es auf LinkedIn auch schon ein Problem, dass sich Fake News zum Beispiel schnell verbreiten, dass es da irgendwie, weiß ich nicht, zu unwahren Verbreitungen von Tatsachen so in diesem ganzen Covid in dieser ganzen Covid-Zeit gekommen ist, oder hast du da irgendwie gar nichts mitbekommen und war das bei euch auf der Plattform nicht so ein großes Problem?
Also es war tatsächlich überhaupt nicht dominant. Das war auch, Gott sei Dank haben wir von einem Jahr die Richtlinien geändert und haben auch die Möglichkeit, Inhalte zu melden, so stark vereinfacht, dass uns das Thema Fake News gerade durch Covid weitestgehend erspart geblieben ist. Also es ist wirklich eine Kombination zwischen, was uns unsere NutzerInnen melden und was wir selbst über KI und mit unserem Safety-Team finden, haben wir das Gott sei Dank ganz gut im Griff.
Jetzt musst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer irgendwie auf diese Voices auf LinkedIn eingehen, weil ich finde, das ist schon ein guter Grund, LinkedIn zu nutzen, denn es macht einfach A, Spaß, Personen zu folgen, die ja eventuell beruflich schon ein bisschen weiter sind, um sich Inspiration zu holen, aber vor allem auch Informationen. Ich versuche das immer über meine LinkedIn-Beiträge so ein bisschen wie die Regel, die du am Anfang genannt hast, so ein bisschen mehr Informationen reinzugeben in der Hoffnung, dass das Leuten irgendwie hilft und ihnen Orientierung gibt und vielleicht auch so ein bisschen Rumors zu diskutieren aus meiner eigenen Bubble. Mich interessiert immer sehr, was andere Leute zu gewissen Perspektiven irgendwie beisteuern können. Wie wird man denn so eine Voice auf LinkedIn eigentlich?
Also Top Voice wird man ernannt von unserem Redaktionsteam. Und wenn wir uns die Voices anschauen, die jährlich auch selektiert werden und announced werden, sind Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema stark machen, ne? Und da auch recht regelmäßig darüber schreiben, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, die sehr gut mit ihrer Community oder mit ihrem Netzwerk auch interagieren. Also was du auf keinen Fall machen solltest, du schreibst einen Artikel oder einen Post und schaust dann nicht auf die Kommentare, ne? Denn da fängt erstmal die Interaktion an und da entsteht ja auch nochmal wahnsinnig interessanter Content für die Menschen, die mit deinem Post interagiert haben. Und so entsteht auch Reichweite, ne? Das ist so ein Trick, wenn ich gefragt werde nach Algorithmus und da gibt es natürlich viele, viele Mythen um LinkedIn, aber wir sehen, dass Posts, in denen der Autor mit den Kommentaren nochmal interagiert, dass die einfach dann deutlich mehr Reichweite erzielen zum Beispiel. Und das zeichnet diese Top Voices tatsächlich aus und da lohnt es sich auch, wenn man in die Richtung gehen möchte, mehr Content zu kreieren, den Top Voices zu folgen und sich einfach mal anzuschauen, wie machen es die?
Ja, übrigens auch heißer Tipp von mir, ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil und auch mit vielleicht einem gewissen Anzahl an Followern, und die kommen relativ schnell, wenn Leute merken, da ist Inhalt mit Mehrwert und da teilt jemand berufliche Insights, die ich so nicht bekommen könnte, dann ist das tatsächlich auch fürs Google-Ranking ganz gut. Also ich nutze das immer total gerne, wenn Leute mich googeln, ist eins meiner drei Top-Suchergebnisse meistens LinkedIn, mein LinkedIn-Profil. Also auch für SEO-Effekte, für die persönlichen nicht ganz so schlecht, vor allem wenn man vielleicht irgendwie auf Jobsuche ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dazugehört mittlerweile auch für ArbeitgeberInnen, einfach mal den Namen bei Google einzutippen und zu gucken, hey, wie sehen denn die Social-Media-Profile von meinen BewerberInnen eigentlich so aus, ne? Also es ist mit Sicherheit schon gang und gäbe. Hast du drei Personen des öffentlichen Lebens, Top-Voices auf LinkedIn, denen du besonders gerne folgst, und wenn ja, warum?
Es gibt so viele tatsächlich, aber ich folge im Moment sehr gerne Verena Pauster, Gründerin, Expertin für digitale Bildung. Mir scheint fast, als ob sie diese Mammutaufgabe, Bildung zu digitalisieren, fast irgendwie alleine wuppt. Und ja, ich finde ihre Beiträge einfach immer toll, toll und klasse recherchiert. Ich bin auch Fan von Natascha Hoffner, die Gründerin von Her Careers, die sich für Gender Equality stark macht. Auch da, ihre Beiträge sind einfach immer on point. Ich habe das Gefühl, wenn ich ihr folge, dann bin ich wirklich immer up to date mit neuen Entscheidungsvorlagen. Oder sie hat auch einen sehr internationalen Blick. Wie machen es andere Länder besser? Was können wir lernen? Das gefällt mir gut. Und das sind jetzt schon zwei Top Voices. Wer mir aber jetzt noch so auffällt als Geheimtipp, ist zum Beispiel Nora Blum, die sich, also meistens sich für ein Thema stark macht, das mich persönlich interessiert. Mentale Gesundheit, gerade jetzt auch in Covid-Zeiten, sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, wir haben auch mentale Gesundheit oder psychische Erkrankungen haben so ihr Stigmata ein bisschen verloren. Und das ist sicherlich auch Nora Blum gut zu schreiben. Sie hat auch eine App entwickelt, Selfapy. Das ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot, um ja erste Anzeichen von Depressionen zum Beispiel auch selbst sich selbst zu helfen. Und sie ist sehr aktiv auf LinkedIn. Das ist so ein heißer Tipp, den ich ihr noch geben kann. Nora Blum.
Kannte ich alle drei noch nicht. Werde ich auf jeden Fall mal folgen. Finde ich super spannend. Ihr könnt mir auch mal folgen, alle da draußen. Ich heiße Ann-Kathrin Schmitz übrigens. Okay, Spaß. Ich habe aber auch für mich jetzt zuletzt entdeckt, ich kriege das immer so ein bisschen blöd gesagt, es klingt jetzt so cringe für LinkedIn-NutzerInnen, die das schon wahrscheinlich irgendwie, die viel LinkedIn nutzen, Frank Thelen, so blöd das klingt. Und über den bin ich auch so auf Unternehmen oder werde ich immer wieder auf Unternehmensseiten aufmerksam. Also es gibt nicht nur die Möglichkeit, irgendwie Personen zu folgen. Das ist natürlich super spannend, weil das immer ja weniger werblicher Inhalt ist am Ende. Aber ich finde es irgendwie immer auch ganz interessant, den Unternehmen, die man so cool findet, beziehungsweise vielleicht, wo man mal arbeiten möchte und oder die einfach irgendwie interessante futuristische Dinge tun, gerade zu folgen. Und ich folge seit einer Woche Boston Dynamics. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die machen so Robotics, aber total krass. Also ich kann das nur empfehlen. Die posten dann natürlich vor allem für LinkedIn und für ihre Website sehr, sehr gut gemachte, coole, kurzweilige Präsentationen ihrer neuesten Roboterentwicklungen und die lassen die dann so tanzen und teilweise sehen die aus wie Hunde und helfen dann irgendwie in Logistiklagern schon und man sieht so direkte Anwendungsbeispiele. Also es schwingt auch immer sehr viel Grusel bei mir mit, weil manchmal weiß ich noch nicht, wie ich das finde, aber tendenziell finde ich das schon spannend und cool und freue mich auch drauf, wenn ich mal einen Roboter zu Hause habe, der mir meinen Haushalt ein bisschen abnehmen kann vielleicht. Aber Boston Dynamics fand ich, die Videos, die da gepostet werden, die finde ich einfach sehenswert. Kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Ist total lustig teilweise auch. Also richtig, richtig cool. Aber vielen Dank auch für deine Tipps an dieser Stelle. Jetzt setzt LinkedIn ja seit kurzem, auch wahrscheinlich so ein bisschen pandemiebedingt, stärker auf Bewegtbild. Inhalt. Ich merke das immer daran, dass meine Videos sehr, sehr besser performen, sage ich mal, als meine schriftlichen Beiträge. Ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass jeder gerne Videos guckt am Ende und Bewegtbild so ein bisschen ja diese statischen Inhalte wie Text und so weiter und Fotos irgendwie ablöst und Leute dann natürlich sich häufiger reingezogen fühlen in das Thema, wenn es gut gemacht ist. Und es gibt seit kurzem, beziehungsweise kurz ja gar nicht mehr unbedingt, ich glaube schon ein Jahr, LinkedIn Live. Ja, was hat es denn mit LinkedIn Live auf sich? Das ist ja noch nicht für jeden freigeschaltet, oder?
Nee, genau. Du kannst dich aber für eine LinkedIn Live-Lizenz bewerben. Der Prozess ist einfach. Aber kleine Vorwarnung, wir sind da noch restriktiv unterwegs, weil es auch für uns einfach eine neue Form von Content ist. Und Content, also Live-Content, birgt ja vielleicht auch ein paar Risiken. Wir müssen uns da auch erst mit, ich will nicht sagen mit kleinen Schritten, aber wir müssen da auch erst nähern. Aber genau, kannst dich ganz normal für eine Lizenz bewerben. Ich glaube, die einzige Einstiegshürde ist, dass du 150 Follower haben musst. Also sowieso recht niedrig angesetzt.
Ja, hast du irgendwie tatsächlich vielleicht schon ein Best Practice von Creatoren, also beziehungsweise Top Voices oder Unternehmen, die das schon genutzt haben und Formate entwickelt haben? Das wäre ja wahrscheinlich der erste Schritt, den man irgendwie machen muss, wenn man das irgendwie ernsthaft als Oberfläche bedienen will, die du irgendwie mit uns teilen kannst. Ist dir irgendwas aufgefallen? Du hast ja gesagt, du hast sehr viele Lives schon in deinem Feed.
Ja, es gibt diese klassischen Use Cases, also Keynotes, Produktlaunches, Konferenzen natürlich, Events, da habe ich recht viel. Wir haben auch vorletztes Jahr Davos zum Beispiel über 400 Sessions vom Wirtschaftsforum über LinkedIn live gestreamt. Wir hatten schon eine Modenschau, die live gestreamt wurde. Ich kann mich an das Label gerade nicht erinnern. Es war auf jeden Fall auch ein größeres französisches Label. Also das ist die Palette ist wirklich breit. Ich finde es auch immer spannend, als aus einer Employer-Branding-Perspektive LinkedIn Live zu nutzen, um das Unternehmen kennenzulernen. Ich habe letzte Q&A-Session von einem mittelständischen Unternehmen ganz kurz verfolgt, ganz kurz eingeschaltet. Fand ich klasse. Da konnten Bewerber da tatsächlich live ihre Fragen an den HR-Verantwortlichen stellen. Und Das finde ich, fand ich jetzt einen innovativen Ansatz zum Beispiel, um LinkedIn Live zu nutzen.
Stimmt, es bricht so ein bisschen diese Hierarchie auf oder diese Bewerbungshierarchie, habe ich das Gefühl. Also man hat dann gefühlt ein offeneres Ohr als Unternehmen für seine BewerberInnen, als ja einfach nur zu sagen, hey, wir sind irgendwie, bei uns könnt ihr euch bewerben und wir zahlen am Ende eure Miete. Das spielt natürlich auch so ein bisschen damit rein, dass man sich immer mehr wahrscheinlich auch mit seinem Arbeitgeber in Zukunft identifizieren möchte, ne, auf einer anderen Ebene als nur der, ja, das ist Lohnarbeit für mich, sondern dass das irgendwie auch ein bisschen sinnstiftend ist und ja, im besten Fall persönlich zu einem passt. Ja, LinkedIn hat aber noch eine andere Bewegtbildformat und zwar Stories. Das wurde, ich glaube, am 20.10. letzten Jahres schon gelauncht. Ich habe das auch, boah, ich glaube, 2 Wochen richtig intensiv genutzt, also wirklich täglich. Wie läuft's damit? Wie kam das bisher so an? Und ja, für wen sind so Stories als Oberfläche vielleicht bei LinkedIn besonders interessant?
Also Stories ist für uns ein tolles Format, das wir anbieten, wie du es tatsächlich auch von anderen Social-Media-Plattformen kennst, um ja, so leichtlebigen Content, tagesaktuellen Content zu posten, den du jetzt nicht unbedingt in deinem eigenen Timeline haben möchtest. Das kann zum Beispiel auch Returning to Work oder ein Snapchat von einer Konferenz oder von einem Webinar. Und du möchtest einfach nur kurz einen Impuls mitgeben und hast keinen längeren Post oder keinen längeren Text, den du dazu schreiben möchtest. Und das ist auch so ein großer Schritt für uns in Richtung, weißt du, ein bisschen aus dieser rein Business-Ecke raus hinzu. Wir sind auch alles nur Menschen, ne? Und auch wenn wir hier im beruflichen Kontext unterwegs sind oder zusammenkommen, aber es muss auch ein bisschen Spaß machen und wir haben auch leichtlebigen Content, den wir teilen können. Und dafür ist Stories, finde ich, eine super Spielwiese.
Vor allem, weil es ja nicht für immer ist. Das ist halt auch, schwingt ja auch mal bei Stories so ein bisschen mit, dass es nach 24 Stunden dann auch mal weg ist und nicht alles überall dauerhaft verfügbar gemacht wird. Bringt halt seinen ganz eigenen Charme nochmal mit und vielleicht so eine gewisse Lockerheit auch für die Inhalte, die man dafür auswählt. Lass uns doch mal so ein bisschen über dieses ganze Corporate Influencing sprechen. Ich glaube, das wird immer wichtiger und das ist vor allem, das machen noch nicht so viele Unternehmen in Deutschland richtig gut oder nutzen irgendwie da ihr Potenzial noch nicht. Wie werde ich denn, blöd gesagt, als Person über LinkedIn überhaupt gefunden? Also du hast schon gesagt, was die Sichtbarkeit verbessern kann. Ein Hebel sind Kommentare eingehen und einfach für Interaktion sorgen. Gibt es noch andere Punkte?
Also Corporate Influencing, wir unterscheiden ja auch gerne zwischen Corporate Influencern, die wir, also wenn eine Company verschiedene Mitarbeiter selektiert, ne, also typischerweise die dann zu Opinion-Leadern, die als Opinion-Leader für ein Unternehmen agieren, beziehungsweise dann hast du auch die Möglichkeit, alle deine Mitarbeiter als Ambassadoren zu gewinnen, ne? Und dafür, für beide Gruppen gilt genau das Gleiche in Sachen Content. Also wir können natürlich viel über Qualität und Inhalte von Content sprechen. Auf der anderen Seite, wenn du mich nach Tipps fragst, also die Interaktion, genau wie du gesagt hast, empfehlen wir immer die Möglichkeit, dass Hashtags benutzt werden. Damit machst du es einfach auch den LinkedIn-UserInnen einfacher, deinen Content zu finden, wenn sie nach einem bestimmten Thema auch suchen. Wenn du relevante Personen im Netzwerk hast oder auch außerhalb deines Netzwerkes, die sich für dieses Thema interessieren könnten, dann vertagge sie. Damit bekommst du auch nochmal extra Reichweite und Sichtbarkeit. Und das sind eigentlich schon so die wichtigsten Tipps. Und natürlich bei der Content-Erstellung, das ist ein größeres Thema, achte darauf, dass du Content erstellst, der wirklich für dein Netzwerk interessant ist. Und dann würde ich sagen, und auch, ich meine, wie willst du Content konsumieren? Wie willst du auch Posts konsumieren? Ne? Also wenn ich auch selbst Posts schreibe, versuche ich doch immer, dass die ersten 2 Sätze, die sollen jemanden schon in den Inhalt reinziehen. Ich habe mich mit einer Brieffreundin unterhalten, mit der ich früher, als ich in der Grundschule war, Briefe geschrieben habe. Und die fingen halt immer alle so an. Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Und ich sehe viele äquivalente Posts, die halt anfangen. Ne? Hallo, ich war auf der Konferenz. Da gibt es natürlich einfach charmantere Möglichkeiten, wie man so einen Post startet. Und auch auf die Länge, finde ich auch wichtig. Ne? Also es ist immer noch ein Medium, wo ich einfach auch durch den LinkedIn-Feed scrollen möchte. Lange Posts. Ich persönlich, je nachdem, wie viel Zeit ich mitbringe, lese ich vielleicht dann weniger als kurze Posts. Also da einfach, außer er ist natürlich gut geschrieben und mit interessanten Fakten gespickt, dann hat es nochmal seinen eigenen Charme. Aber vielleicht so ein bisschen auch in die Leserschaft rein zu versetzen. Sei dein eigener Journalist, wie du Posts konsumieren möchtest und wie du Texte lesen möchtest.
Stichwort snackable Content. Also auch, ich kann das nur bestätigen und vor allem immer alle Gegebenheiten nutzen, die man zur Content-Kreation von der jeweiligen Plattform halt bekommt. Das ist eigentlich überall sehr simultan. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Beitrag oder irgendwie einen Textbeitrag mit einem Bild oder mit einer Statistik oder so zu versehen, dann nutzt das. Das kann auf jeden Fall nicht schaden und das ist immer so ein bisschen, ich kann auch empfehlen, mit einer Frage reinzugehen, ne, zwecks Interaktion, also so am Anfang vom Beitrag eine offene Frage zu stellen, am Ende aber auch immer ein Call to Action einzubauen, so, wie geht's euch damit, habt ihr Insights, könnt ihr irgendwie was dazu teilen, also wirklich auch aus ernsthaftem Interesse bei mir in der Tat und ja, das ist mir so ein bisschen aufgefallen in letzter Zeit. Das hat ganz gut funktioniert und natürlich auch so ein bisschen abwechslungsreich, ne? Sich auch mal trauen, ein kleines Video zu machen, hat mit Sicherheit auch Vorzüge. Ja. Jetzt liegt ja irgendwie am Ende jeder Social Media Plattform ein Algorithmus zugrunde, ne? Der versucht, möglichst uns das zu zeigen, was wir gerne sehen wollen. Gibt es den bei LinkedIn auch? Jetzt hast du es gerade auch vorher schon mal angesprochen, dass ihr da natürlich nicht allzu viel zu sagen dürft, aber kannst du so vielleicht ein bisschen was teilen?
Ich glaube, die wichtigsten Punkte, die haben wir wirklich schon angesprochen. Also mit dem eigenen Content interagieren, wenn kommentiert wird, dass ich darauf eingehe. Und nehmen wir an, du hast so viel Zeit auf LinkedIn verbracht, dass du diesen Algorithmus komplett verstanden hast. Wir gehen auch davon aus, der wird sich nie wieder ändern, dann bleibt es auf immer und ewig so. Wirst du es dennoch nicht schaffen, Content, der nicht relevant ist für deine Zielgruppe, einem größeren Publikum, also eine größere Reichweite damit zu erzielen. Denn wirklich, es fängt alles bei deinen Inhalten an und das macht ja auch wahnsinnig Spaß, ne? Sich zu überlegen, für welche Themen stehe ich, über was möchte ich gerne schreiben, sich nicht zu verzetteln, welche 2, 3 Punkte, für die ich wirklich brenne und darüber auch immer wieder versuche, tiefergehendes Wissen mir anzueignen. Das muss auch nie so richtig, es muss ja auch nicht immer so, sorry, jetzt deep shit sein. Manchmal ist es ja auch eine Beobachtung, die ich mache oder eine Meinung, die ich teilen möchte und zu der ich Feedback haben möchte von meinem Netzwerk. Also es kann in alle Richtungen gehen, aber ich glaube, du kommst halt nicht drum rum, dich einmal hinzusetzen, dir zu überlegen, für welche Themen möchte ich stehen. Und im Wesentlichen 80% meines Inhaltes dreht sich dann um diese Themen.
Ich habe einen kleinen Mythos, der bei mir aus der Community irgendwie nachgefragt wurde. Stimmt es, dass Inhalte von Business-Profilen weniger stark ausgespielt werden? Also werden die irgendwie, werden private Inhalte irgendwie begünstigt?
Ja, das liegt eher daran, auch da kannst du wieder von dir ausgehen, oder ich gehe da von mir aus, Menschen agieren viel lieber mit Menschen als mit Marken. Und ein Post von einem Mitglied funktioniert einfach, also ist sehr wahrscheinlicher, dass ich dann ein Like hinterlasse oder einen Kommentar als bei einem Unternehmen. Ne? Und deswegen bekommt der Post des Mitglieds schon von Anfang an wahrscheinlich mehr Reichweite als die eines Unternehmens. Die haben es einfach deutlich schwerer mit der Art von Inhalt. Also du hast jetzt ein tolles Beispiel gebracht, ne? Von Boston Syndicate, gell, hast du gesagt?
Dynamics, ja.
Genau. Die scheinen da auch wirklich ihren Weg gefunden zu haben. Aber es ist nicht grundsätzlich so, dass Unternehmen zeiten, dass die Beiträge weniger ausgespielt werden. Die sind auch wahnsinnig wichtig, Unternehmensseiten, ne? Weil du gerade aus einer Employer-Branding-Sicht natürlich auch dort Infos bündeln kannst und mögliche Bewerber und Interessenten bekommen da einfach ein viel kompakteres Bild von der Unternehmensseite.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, der Algorithmus ist wirklich gut, denn wenn ich teilweise es einfach nicht schaffe, die App so häufig zu öffnen, wie ich es gerne täte, und alle 5 Tage, blöd gesagt, mal reingucke, sehe ich auch Beiträge von vor 5 Tagen noch. Also ich glaube, LinkedIn erkennt schon ganz gut, für welche Themen ich mich interessiere und clustert das richtig. Denn das finde ich sehr angenehm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasse in der Zwischenzeit, sondern es wird mir dann schön snackable irgendwie nochmal aufbereitet, das, was ich vielleicht irgendwie in den letzten paar Tagen verpasst habe, wenn ich die App nicht täglich öffne. Deswegen macht es, glaube ich, gar nichts, wenn man es vielleicht nicht täglich schafft, irgendwie reinzugucken. Das soll nicht die Hürde sein, sondern man sieht tatsächlich auch von den Unternehmen und den Personen, denen man gerne folgt, die älteren Sachen, was ich sehr angenehm finde. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber es ist mir irgendwie sehr positiv aufgefallen. Was macht denn LinkedIn für diese Top Voices? Also gibt es irgendwie, ja, wird man da aktiv gefördert oder gibt es da irgendwie nochmal so einen extra Bereich, so jetzt rein aus Creator-Sicht, um da mal so diese Creator-Economy-Brille aufzusetzen an der Stelle?
Also es gibt den neuen die Möglichkeit, dein Profil auf Creator-Modus umzuschalten. Da hast du so ein paar Vorteile, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen. Wir haben vorhin von bestimmten Themen gesprochen, für die du stehst. Du kannst dir im Creator-Modus, das kann übrigens jeder machen, ist inzwischen auch global ausgerollt, du kannst dir bis zu 5 Themen, dich für 5 Themen adressieren oder festlegen. Die kannst du natürlich auch wieder ändern, aber erstmal wären es dann die 5, die in Form von Hashtags direkt unter deinem Namen angezeigt werden. Und dein Kontaktbutton ändert sich zu Follow-Button. Du kriegst also wahrscheinlich weniger Kontaktanfragen. Ist immer noch möglich, aber es sind einfach 2 Klicks mehr. Und deine Follower sind dann direkt sichtbar auf deinem Profil. Das Gute ist, dass deine Kontakte direkt zu Followern werden. Du fängst also nicht bei 0 an. Und dein Profil restrukturiert sich sozusagen ein bisschen. Also deine Inhalte werden deutlich vor deinem Lebenslauf angezeigt. Und das ist der Support, den wir erstmal bieten. Aber du hast gefragt auch nach den Top Voices. Die stehen natürlich schon im Kontakt mit unserem Redaktionsteam und werden dann auch, haben auch direkt einen persönlichen Kontakt und werden auch nochmal beraten. Aber nicht zu vergessen, also der Top Voice-Titel gilt auch immer nur für ein Jahr. Ne? Und dann gibt es eine neue Liste.
Also muss man am Ball bleiben, wenn man in der Top Voice bleiben möchte. gibt es denn schon Möglichkeiten auf LinkedIn, so eine Reichweite im Sinne von Followern zu monetarisieren? Machen das schon Menschen?
Nee, das gibt es tatsächlich noch nicht. So in der klassischen Form, wie wir es von anderen Social-Media-Plattformen kennen, das gibt es noch nicht, nee.
Am Ende gibt es ja 2 Möglichkeiten, ne? Entweder du wirst als Creator von der Plattform selber bezahlt oder du musst dir halt über Werbekunden die Monetarisierungsoption sozusagen dazu holen. Ja. Aber Werbekooperationen finden ja schon durchaus auf LinkedIn statt, ne?
Ja, aber die bringt ja dann der Influencerin oder das Mitglied mit, ne? Und spricht dann über die Werbekooperation auf LinkedIn als eine Plattform, wie es diese Person auch auf anderen Plattformen parallel macht.
Ja, ich will das nur einmal hier irgendwie auch platzieren, weil es wird noch nicht so häufig gemacht. Und ich glaube aber, dass das für, also die Plattform an sich ist überhaupt noch gar nicht werbeüberlaufen. Und ich glaube, das kann ein interessanter Mix im Influencer-Marketing werden, wenn es eben auch B2B-InfluencerInnen gibt, die einfach mal nicht nur auf Instagram und bleibt blöd gesagt im Podcast zu buchen, je nachdem, welche Oberflächen sie bedienen oder YouTube oder ähnliches, sondern vielleicht auch einfach mal so den Blick erweitern Richtung LinkedIn. Denn da ja lassen sich vielleicht nochmal ganz andere Netzwerkeffekte und Synergien erzielen, wenn man als Werbekunde, sag ich mal, ein B2B-Produkt hat. Ich werde sehr häufig gefragt, wie kann ich als B2B-Kunde überhaupt Influencer-Marketing machen? Und das ist für mich prädestiniertes Thema für LinkedIn. Mhm. Sich da mal nach passenden CreatorInnen irgendwie umzugucken. Aber jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen. Magst du diesen Begriff vielleicht Corporate Influencing nochmal richtig definieren? Also warum ist das für Unternehmen mittlerweile so wichtig, MitarbeiterInnen dazu zu motivieren, ja, mehr über das Unternehmen zu sprechen?
Ja, du, also wie wir es vorhin gesagt haben, Menschen folgen Menschen und keinen Marken. Und es ist auch für mich als Mitglied viel interessanter, Einblick über die zum Unternehmen oder zu einer Marke zu bekommen, indem ich von den Menschen, die dort arbeiten, persönlich höre. Ne? Also klar, hinter dem Unternehmensprofil steckt ja auch ein Team, das sich um die Inhalte kümmert, aber ich finde, es ist nochmal so ein Ticken nahbarer und ich kann mich damit besser identifizieren als von der Marke per se. Und ich Ich glaube, wir haben es schon vorhin kurz angesprochen, die zwei Möglichkeiten, die wir empfehlen, den Corporate Influencer aufzubauen, ist klassischerweise der CEO oder der Marketingleiter oder ja, je nachdem, welche Rollen, welche Themen das die Unternehmen transportieren möchte. Aber die alle Mitarbeiter dazu zu bewegen, auch zu bestimmten Themen zu schreiben, finde ich wahnsinnig spannend. Und das versuchen wir auch schon das haben wir schon bei Siemens damals probiert und bei Sky. Und tatsächlich, was wahnsinnig wichtig ist, weil ich glaube, in Deutschland ist bestimmt ein kulturelles Thema, haben wir noch wahnsinnige Berührungsängste, etwas Falsches zu sagen, gerade im beruflichen Kontext. Was darf ich über meine Company schreiben? Darf ich schon über ein neues Produkt reden, über neues Feature? Und da sind wir immer ganz gut gefahren. Einfach, ich will es gar nicht Guidelines nennen, aber so diese 10 Rahmenbedingungen, über welche Themen du sprechen kannst, welche Form das ungefähr haben soll, dass du Spaß dabei haben solltest, dass du authentisch sein solltest, sowas einmal zu erstellen in der internen Kommunikation und an die Mitarbeiter zu kommunizieren, hilft wahnsinnig, um dann ein bisschen Musik auf die Straße zu kriegen.
Also ich kann da nur ein absolutes Best Practice nennen, und zwar die Telekom. Und da muss ich so ein bisschen eingrätschen, weil die haben eben nicht gesagt, wir gehen den Weg über irgendwelche C-Level-People, die vielleicht von den Leuten, die wir erreichen wollen eigentlich damit, und das sind irgendwie junge Talente, relativ weit weg sind, sondern die haben echt aus ihrem Kommunikationsteam eine Frau und einen Mann identifizieren können, die richtig Bock auch auf das Thema hatten, die auch richtig Bock auf LinkedIn hatten und posten und fürs Unternehmen stehen und da total verbrennen. Und ich glaube, die total irgendwie sich mit der Telekom identifizieren können. Und das sind Stefanie Tönnies und Karim. Ich duze die halt immer. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wie Karim mit Nachnamen heißt. Ich glaube, Keranti oder irgendwie so. Ich muss es nochmal nachgucken. Ich verlinke beide auf jeden Fall auch in den Shownotes. Das sind richtige Corporate Influencer, die beiden. Das ist wirklich, das macht richtig Spaß, denen zu folgen. Die sprechen nicht nur werblich irgendwie über das Unternehmen, aber man kriegt total den tollen Einblick, so was sie da bei der Telekom machen. Die nehmen ihre FollowerInnen irgendwie so richtig mit in den Arbeitsalltag. Die sind sogar noch die extra Meile gegangen und haben, glaube ich, ziemlich aus Eigeninitiative ein Netzwerk im Netzwerk geschaffen, in dem ich auch glücklicherweise Teil sein darf. Das sind die, das nennt sich 30x Friends, das ist so ein Hashtag. Und unter diesem Netzwerk gibt es irgendwie eine Gruppe bei LinkedIn, wo man sich austauschen kann. Wir haben auch regelmäßige Treffen, so einmal im Quartal gibt es so eine Art Konferenzsitzung, so eine kleine, aber total locker und cool, und man kann irgendwie auch sich ganz netzwerkmäßig entspannt irgendwie unterhalten in der Atmosphäre. Es wird dann immer ein externer oder zwei externe SpeakerInnen dazugeholt, die dann irgendwas erzählen. Zum Beispiel hatten wir das, als der Skandal rund um diese Wendler-Werbekooperation mit Kaufland war. Und dann haben die den Kaufland-Kommunikationschef, ich glaube, das auch wirklich echt 4 Tage, nachdem das passiert ist, in diese Netzwerkgruppe geholt und zu unserer kleinen Konferenz, die es da immer gibt. Und der hat dann diesen Case vorgestellt und hat auch wirklich, also dadurch, dass das so eine kleine Runde ist aus 30 Leuten, hast du die Möglichkeit, total entspannt und auch sehr punktuell zu netzwerken. Ich habe super viele Leute schon darüber kennengelernt, mit denen ich dann irgendwie einen Podcast aufgenommen habe, oder ne, man hilft sich dann einfach beruflich irgendwie untereinander weiter. Aber eben auch super krasse Insights und solche Cases. Also man unterschreibt natürlich irgendwie auch ein NDA und ich darf jetzt mit den Zahlen nicht hausieren gehen. Aber ich wusste dann irgendwie, was so ein Wendler für so eine Kampagne bei Kaufland bekommen hat auf einmal und konnte das irgendwie ganz anders einordnen. Das sind so wertvolle Insights. Vielleicht ist auch ein kleiner Inspo, ne? Also man kann auch in einem großen Netzwerk nochmal ein kleineres Netzwerk bilden und dann eben auch ja sich so ein bisschen außerhalb treffen, connecten, irgendwie Gruppen gründen und sich so zur Seite stehen, falls es auch vielleicht irgendwie mal einen Shitstorm gibt oder ähnliches, ne, wenn jemand ein Problem hat. Genau schon wie du sagst, einfach so ein bisschen mehr reingeben, erstmal als nehmen, blöd gesagt. Aber das ist wirklich mein absolutes Best Practice. Die machen das so gut und die sind so sympathisch, die beiden. Es macht einfach Spaß.
Die Telekom ist ohnehin ein super Beispiel. Die haben ja auch einen sehr nahbaren CEO mit Tim Höttges, der auch Influencer ist auf LinkedIn. Und wenn ich nach einem Influencer gefragt werde, dem man unbedingt folgen muss auf LinkedIn, dann sage ich immer Tim Höttges, weil er so nahbare Artikel schreibt und wirklich auch tolle Kurzbeiträge in Form von Posts verfasst, gut auch mit Content spielt. Und da bekomme ich wirklich ein rundes Bild von der Telekom, ne? Also inklusive CEO.
Ja, und die haben es vor allem sehr früh schon erkannt und machen das schon oder fördern das im Unternehmen schon sehr lange. Deswegen direkt Anschlussfrage. Wie bilde ich denn meine MitarbeiterInnen da richtig aus? Also lasse ich die einfach mal posten als Unternehmen oder muss ich erstmal ja irgendwelche Hemmungen und Barrieren bei denen abbauen, dass sie sich vielleicht gar nicht trauen? Habt ihr irgendwie mal so ein bisschen Erfahrungen aufgefangen und mitbekommen von Unternehmen, die das schon machen? Müssen die geschult werden, ne?
Ja, eher so ein bisschen aus eigener Erfahrung oder wie wir es auch damals bei Sky oder jetzt bei LinkedIn gemacht machen. Es gibt natürlich schon, und es ist wirklich also etwas Deutsches, auch wenn ich mich da jetzt wiederhole, aber ich sehe in zum Beispiel gerade im anglosächsischen Raum habe ich weniger Berührungsängste, ich sehe weniger Berührungsängste. Auch die LinkedIn-Kollegen, die posten also von Weihnachtsfeiern und von Sommerpartys und sind einfach da auch sehr, ja, sehr mutig, würde ich sagen, aber tollmutig, ja, wo ich denke, klasse, also wenn wir wirklich jetzt Bewerber suchen, dann die bekommen ein gutes Bild, wenn sie uns folgen. Und ich glaube, in Deutschland brauchst du dann schon noch mal einfach ja ein bisschen Guidance, damit die Leute sich trauen. Das ist nicht dich gemeint als Regelwerk oder als Gebote, wie man es nicht machen sollte, sondern wirklich nur die extra Ermutigung und Erlaubnis, bitte postet und haltet euch doch bitte an diese 10, 11, 12 oder auch nur 5 Regeln. Und dann auch immer wieder gute Posts belohnen oder gute Beiträge. Ne? Also ein internes Kommunikationsteam, das diese Beiträge screent und auch von der Unternehmensseite zum Beispiel auch repostet. Das ist natürlich ja ultimatives Kompliment, finde ich, dass man genau auch so eine Aktivität auch immer wieder hervorhebt und die Mitarbeiter ermutigt. Ich finde, es ist gar nicht so eine Raketenwissenschaft. Ne? Es geht wirklich viel um Mut und auch die interne Haltung im Unternehmen und wird von oben vorgelebt. Also wenn mir mein Manager sagt, bitte poste doch was zu LinkedIn und über uns, also wenn wir unsere In-Days, also wir haben einmal im Monat so einen Kulturtag, in dem wir uns einem bestimmten Thema widmen oder uns für ein Thema stark machen und sie selbst postet aber nie was über LinkedIn, dann werde ich wahrscheinlich mich auch weniger trauen. Ja? Also dieses Vorleben von jeder Management-Ebene finde ich auch wahnsinnig wichtig.
Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich würde natürlich gerne von dir noch hören, was ich jeden Plattformvertreter oder jede Plattformvertreterin am Ende frage. Was gibt es denn für tolle neue Features demnächst auf LinkedIn, die du vielleicht hier schon exklusiv mit uns teilen kannst? Was kommt, was bleibt, was geht?
Genau, es gibt in der Tat ein paar neue Features. Eins davon ist auch schon geleakt, das Thema Audio, also eine Clubhouse-ähnliche Funktion. Und dazu führen wir gerade ein paar frühe Tests durch, um zu sehen, wie wir Audio in verschiedenen Bereichen von LinkedIn wie Veranstaltungen und Gruppen bringen können. Und alles natürlich immer mit dem Ziel, dass wir Mitgliedern möglichst relevante Angebote bieten wollen, sich auszutauschen. Das zweite, Cover Stories, gerade gelauncht, brandneu, habt ihr vielleicht noch nicht entdeckt, mit einem neuen Feature, der Video Cover Story, kann ich so ein erstes Hallo, eine Vorstellung in Form von einem 30-Sekunden-Video meinem Profil hinzufügen. Und last but not least, Discover Tab werden wir bald einführen. Und der Discover Tab dient dazu, dass wir unseren Mitgliedern personalisierte Highlights von LinkedIn außerhalb des eigenen Netzwerks zusammenstellen. Und damit bekomme ich als Mitglied einfach neue Inspirationen und ist sozusagen eine Erweiterung meiner eigenen Bubble, in der wir uns ja oft befinden. Ja, das sind so kurzer Ausblick, was gerade gelauncht ist und was noch kommen wird.
Ja, super. Wir freuen uns drauf. Dann bedanke ich mich an der Stelle. Vielen Dank für die Insights. Ich glaube, wir sind die Plattform, haben die einmal aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln uns vorgeknöpft und jetzt dürfte eigentlich keine Frage mehr offen bleiben zum Thema LinkedIn. Vielen Dank, Selina.
Wenn euch das gefallen hat, was ihr hört, dann freue ich mich natürlich jedes Mal, eine Verlinkung in eurer Instagram-Story zu sehen, das auf euren LinkedIn-Profilen geteilt zu bekommen. Und ja, natürlich auch, wenn ihr das euren Freunden abends bei einem Vino auf der Couch erzählt. Deswegen, ja, das schafft Reichweite für mein Babygut-Business-Projekt. Und ich freue mich natürlich auch persönlich immer sehr, wenn ich sehe, wie viele Menschen mir hier zuhören. Deswegen, ich freue mich auf zahlreiche Verlinkungen zu der Folge.
Du möchtest mehr über gutes Social Media Marketing erfahren? Von Beratung bis hin zu Workshops findest du alle Möglichkeiten auf babygutbusiness.de und für weitere News und Updates folgt uns bei LinkedIn und Instagram @babygutbusiness. See you next time.